Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Zunächst begrüße ich mal die Gäste in dieser Runde. Christian Schröder, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Martin Böttcher ist dabei.
Hallo.
Schönen guten Abend. Zum ersten Mal in dieser Runde Oliver Schwesig. Und den ersten Teil des Aufnahmerituals hat er schon überstanden. Ich habe ihm das Soundcheck-Logo eigenhändig vorhin in den linken Oberarm tätowiert. Die Schreie waren
noch ein bisschen
in ganz Mitte zu hören. Jetzt kommt der zweite Teil des Aufnahmerituals. CD, MP3 oder Vinyl?
Natürlich Vinyl, immer.
Natürlich Vinyl. Dementsprechend werden ja hier auch die Gäste eingeladen. Wenn es sich um Männer handelt, bei Frauen ist eigentlich fast immer egal, weil Vinyl kennen die gar nicht mehr.
Ja, wundert mich eigentlich auch. Aber jedes Mal, wenn sie vor meinem Vinylschrank stehen, fragen sie mich, was
ist das Dinger? Was kann man damit machen?
Was kann man damit machen?
Wir machen heute Popkritik. Wenn Sie die Sendung nicht gehört haben, vier Menschen reden über vier neue Platten. Und das sind heute Platten von Karl Bartos, Daughter, Devendra Banhart. Und wir beginnen mit Justin Timberlake und The 2020 Experience. Bitteschön.
Ja, 7 Jahre sind eine lange Zeit im Pop, eine Ewigkeit. So lange hat sich Justin Timberlake Zeit gelassen für sein neues Album, The 2020 Experience. Er hat in dieser Zeit ein paar Gastauftritte absolviert, etwa bei Madonna oder Duran Duran, hat aber vor allem seine Hollywood-Karriere vorangetrieben und sich in Filmen wie Black Snake Moan oder The Social Network als durchaus ambitionierter und seriöser Schauspieler erwiesen. Das ehemalige Fernsehwunderkind aus dem Mickey Mouse Club und der ehemalige Leadsänger der Boygroup NSYNC ist jetzt ein gereifter, erwachsener Mann von 32 Jahren. Worum man seit seinem letzten Album Future Sex, Love, Sounds 7 Jahre verstreichen ließ, dazu sagt er selbst: Ich will nichts herausbringen, was ich nicht wirklich liebe. Aber das bekommt man nicht jeden Tag. Darauf muss man warten. JT, der aus Memphis stammt, der Stadt von Elvis, hat wieder mit Timbaland gearbeitet, der schon seine ersten beiden Alben produziert hatte. Den knapp 10 Jahre älteren Hip-Hop- und R&B-Mogul nennt er selber eine Art Bruder. Er sei wie ein Bruder für ihn. Wir teilen dieselbe Einstellung, dass wir etwas machen wollen, das uns an die Musik erinnert, die wir lieben, und gleichzeitig ist es etwas, das wir nie zuvor gehört haben. Das ist die perfekte Definition einer Soul- und Popmusik, die sich der Tradition bewusst ist und doch auch in die Zukunft weist. Wir hören den ersten Song, das ist das Auftaktstück Pusha Lover Girl.
Wir müssen ja leider raus aus diesem Stück. Das heißt, Sie verpassen einen der großartigsten Breaks in der Popmusikgeschichte, der in ein paar Minuten erst einsetzt in diesem Stück, das nämlich 8 Minuten lang ist. Pusha Love Girl. Und den Beginn, den Anfang dieses Albums von Justin Timberlake markiert, The 2020 Experience. Und was ist das für ein Auftritt da gleich am Anfang? Showtreppe, das ganze große Breitwandding und mal so eben der Fingerzeig. Leute, so geht das.
Ja, ist schon beeindruckend, dieser Auftakt, also mit diesen Geigen, die nach so einem 40er-Jahre-Melodram klingen, der tolle Falsettgesang, es ist, hat irgendwie Swing auch, unglaublich. Das ist eine Platte, die eine ganz tolle, perfekte Oberfläche hat. Was mir so ein bisschen fehlt, ist irgendwie der Schmutz, das Kaputte, das Düstere, also so Sachen, die man auch in so herausragenden Hip-Hop-Alben der letzten Jahre von Kanye West oder Frank Ocean gehabt hat. Das alles fehlt hier natürlich.
Ja, ich muss sagen, mir ist es eben bei dem Stück auch aufgefallen, deswegen, Martin, musste ich lachen. Ich habe das zu Hause, glaube ich, 3 oder 4 Mal hintereinander angehört und jedes Mal war das so bei 1,30, 2 Minuten die Schotten runtergegangen. Also es sind immer ganz tolle, also da hast du völlig recht, ja, wie das jeweils das Intro beginnt mit unglaublichen Streichern, totalen Licks quasi, total geilen, klugen Produzentenideen und dann irgendwann flattert das aus und ich weiß nicht, wo bleibt jetzt dieser Song oder wo bleibt das, was mich irgendwie mitnimmt, und das fehlte mir irgendwie so ein bisschen.
Ja gut, man kann ja eh immer nur das sagen, was Musik bei einem selber auslöst. Und trotzdem finde ich, hier sitzt irgendwie jeder Ton und auch wie er dieses Timing hinbekommt und so. Dafür, dass der so lange nicht gesungen hat und einfach so lange weg vom Fenster war und so. Der ist einfach nicht ein Vollblut-Entertainer, sondern der ist ein Vollblut-Musiker, so wie der das hier hinbekommt. Und natürlich kann man da sagen, Timbaland hat im Hintergrund ihm die ganzen Beats und sowas gebastelt. Und trotzdem musste sowas erstmal hinbekommen. So ein Auftritt, finde ich, das ist ganz große Schule.
Und hier flattert nichts, verspreche ich Ihnen. Mirrors, die zweite Single aus dem Album 2020 Experience von Justin Timberlake. Auch da müssen wir uns rausschleichen. Das Ding ist auch 8 Minuten lang. Was ein bisschen schade ist, weil manche dieser Songs eine totale Entwicklung durchlaufen. Die sind am Ende gar nicht so, wie es der Anfang dann voraussagt. Und so ist vieles auf dieser Platte, finde ich, unerwartet. Als ich hörte, dass es eine neue Platte von ihm gibt, war ich wenig interessiert. Als ich hörte, dass Timbaland produzieren sollte, war ich noch weniger interessiert, denn wer das mal ein bisschen verfolgt hat, war sich eigentlich klar, dass es ein Has-Been. Der hat seine Zeit gehabt, hat in dieser Zeit wahnsinnig viel Geniales rausgehauen, vielleicht dann eben ein bisschen überdreht. Man konnte den Sound irgendwann nicht mehr hören, er hatte irgendwann auch nichts mehr zu sagen. Gut, jetzt also hier J-Rock quasi ja auch, er sitzt zur rechten Timbalands auf dem goldenen Thron der Produzenten, hat auch noch mitgearbeitet. Machen die also zusammen etwas, das für mich tatsächlich so ein Schlag ins Gesicht der Rest der Szene ist, denn das ist, was auf dieser Platte zu hören ist, so definitiv, das ist so weit draußen, es ist wir haben jetzt zwar zwei Songs gehört, die das teilweise auch nicht so richtig repräsentieren, was an Klangideen drin ist, was an Produzentengemeinheiten da läuft. In einem Track laufen die ganze Zeit irgendwelche rückwärts laufenden psychedelischen Tapes, habe ich so den Eindruck. Bollywood wird irgendwo reingeschmissen, aber vielleicht ist es gar nicht Bollywood, sondern schon irgendwie was aus Zweitverwertung USA, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein irrsinniger Spaß, ein irrsinniger Klumpen von einem Album, der tatsächlich dann sowas markiert wie erwachsen gewordener jung R&B-Star, der mit seinen 2 Platten, die er vorher gemacht hat als Solomann, dann aber schon wieder so ein kleines Monsterwerk geschaffen hat, dass er auch darauf zurückgreifen kann. Das gibt dann so kleine Referenzen immer wieder, schlichtweg umwerfen. Und was die Länge der Songs angeht, hat er einfach mal gesagt, hey, wieso wollt ihr mir das vorwerfen? Led Zeppelin haben auch lange Stücke gemacht, dann kann ich das ja schon lange machen. Also wer aus Memphis kommt, braucht offensichtlich dicke Eier und die hat er.
So ist das ja auch, ne? Am Anfang, man sieht da, dass diese Songs da 5, 6, 7 Minuten lang sind oder so und denkt sich so, kommt das Songwriting da nicht auf den Punkt? Und dann hört man diese Tracks oder ich habe die Tracks gehört und dachte so, nein, die brauchen diese Zeit, die nehmen sich diese Zeit. Und was ist das für eine großartige Entwicklung, die dieser ehemalige Sänger einer Boyband, dieser kleine NSYNC-Star da inzwischen gemacht hat. Vor allem, wenn man mal überlegt, was in den letzten Jahren eigentlich so die Charts beherrscht hat, also auch in dieser Black Urban Gegend, das ist ja total infiziert worden von David Guetta und will.i.am, die da zum Teil die Produktion übernommen haben und eben auch R&B und Hip-Hop-Stars einfach so als Feature mit reingenommen haben und daraus was gebastelt haben. Und aus der Warte, finde ich, ist es ein totales Statement von Justin Timberlake zu sagen, ich begebe mich nicht in diese Niederung des Zeitgeistes, sondern lass es alles mal links liegen, sondern mach genau das, was ich auch damals schon gemacht habe, aber nochmal vielleicht eine Stufe höher.
Vor allen Dingen rekurriert er überhaupt nicht auf, du hast gerade gesagt, die aktuellen Strömungen, was weiß ich, Trap, Juke, andere Geschichten. Aber es gibt immer wieder so kleine Winks auf dieser Platte, bei denen ich echt schmunzeln muss. Es gibt in einem Track auch Breitband-Sound, plötzlich rumpelt so eine ganz billige Rhythmusmaschine los und klappert so Trap-Breaks rein, nach dem Motto, Leute, ich weiß, was da draußen los ist, könnten wir auch machen, brauchen wir aber nicht, weil wir machen unsere Version 2013 und die klingt halt so. Also das ist schon verdammt clever und trotzdem auch voller Soul. Und wenn man aus dieser Stadt kommt, dann muss man das einfach auch drauf haben, sonst sollte man den Mund nicht aufmachen als Sänger.
Also das muss ich auch sagen. Ich stimme euch insofern zu, dass mit diesem Mann der R&B wirklich erwachsener geworden ist. Also das ist jetzt kein Glee und Highschool Musical Zeug mehr. Also das hat mich auch total überrascht, dass er den Mut, wie alt ist er jetzt, 32, noch gefunden hat, sozusagen erstmal mit seinem alten Produzenten das trotzdem nochmal zu versuchen. Und das ist einfach schon erwachsener, nicht mehr, das ist nichts mehr für den Disney-Club sozusagen. Ja. Ja.
Er ist ein toller Sänger, wirkt aber für mich manchmal auch so ein bisschen epigonenhaft. Also es gibt hier ständig diese Kiekser, die natürlich an Michael Jackson erinnern, das war ja sein großes Vorbild am Anfang seiner Solokarriere. Die Falsettstimme erinnert an Marvin Gaye oder Curtis Mayfield. Ich frage mich manchmal, was ist eigentlich so das eigene? Was ist seine eigene Stimme? Also was ist da nicht?
Die Stimme ist unverkennbar. Zitat. Die Stimme ist absolut unverkennbar. Das ist seine Stimme.
Aber das ist das, was ich vorhin meinte, was mich auch in der Produktion stört. Ich konnte manchmal nicht genau erkennen, also wie viel Technik ist jetzt da drin von dem 100% Stimme, was ich höre, wie viel ist Timberlake davon? Das ist 80% das irgendwie Vocoder und 20% das er. Also der war mir als Sänger nicht erkennbar genug. Und
ja, da braucht man nur mal ins Internet zu gehen, sich diese Jimmy Fallon, Justin Timberlake plus The Roots History of Rap angucken. Ganz einfach auf YouTube zu finden. 8 Minuten Wahnsinn, wo die irgendwie durch 50 Hip-Hop-Klassiker sich rappen. Dann weiß man, dass der Typ, ich meine, selbst wenn er die Technik bräuchte, scheißegal. Es gibt sie, nutzt sie. Brauche aber nicht. Macht die Platte für mich nicht schlechter oder besser.
Also mir fehlt das ein bisschen. Also es gibt diesen einen Track, den haben wir, glaube ich, nachher noch, den That Girl, wo man ihn als Soul-Musiker ganz, ganz stark, also das ist für mich der most soulful Song auf der Platte, wo man ihn als Soul-Musiker hat, und das habe ich vermisst auf dem, da ist zu viel Technikspielerei, zu viel Vocoder-Krams dabei, und das tut seiner Stimme, finde ich, nicht gut. Die kann auch mehr, und die hätte hier noch ein bisschen mehr glänzen können.
Trotzdem klingt er ja die ganze Zeit total unbeschwert und locker und leicht und so. Also ich finde, natürlich, man hat ihn ja immer so gehandelt als vielleicht den Nachfolger von Michael Jackson, eben auch wegen seiner hohen Stimme und ja, diesem ganzen Drumherum. Und natürlich erinnert es so ein bisschen daran, aber was mich so von ihm komplett unterscheidet, ist so diese Lockerheit, die ich bei Michael Jackson so irgendwie nie gemerkt habe.
Gut, dann hören wir jetzt seine Referenz an die guten alten Zeiten. That Girl. Justin Timberlake, That Girl aus dem Album The 2020 Experience, besprochen und verhandelt im Soundcheck mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit, hit.
Those Who Know gave the hit, Böttcher und ich. Ansonsten zweimal geht in Ordnung von Christian Schröder jeweils einmal und Oliver Schwesig.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Weiter geht's mit einem, der auch lange nichts gemacht hat. 4 Jahre ist es, glaube ich, her, seit der letzten Devendra Banhart-Platte. Jetzt gibt's was Neues. Oliver, bitte.
Ja, es ist insgesamt schon sein 7. Soloalbum, je nachdem, wie genau man zählt. Es gab auch Kollaborationen mit anderen. Maler, nun also das neue Album von Devendra Banhart. Der gehörte in den 2000er Jahren ein bisschen in diese Ecke Antifolk, Freakfolk, Leute wie Conor Oberst, Ariel Pink und so weiter, die sich ein bisschen abgewandt haben von den Folk-Traditionen. Das muss man wissen, um das neue Album ein bisschen besser zu verstehen. Also das ist kein Folk, der irgendwie ganz streng traditionalistisch daherkommt. Das ist ein bisschen in der Fälligkeit verschwunden mit seinen letzten Alben, und ja, das neue Album, da sucht er jetzt auf Maler sein Heil im Süden. Tropicalia, Bossa, Reggae, Dub, findet da alles eine Heimat. Ein bisschen auch von seinem alten Folk hört man, allerdings nur noch so in Resten. Und das Ganze ist unterlegt mit unglaublichen Slowcore-Grooves. Sehr merkwürdige Mischung, die aber unglaublich warm klingt, neu und ja, ein Album, das wirklich richtig in den Süden mitnimmt und eine ganz eigene Insel sozusagen entdeckt. Dieser Albumtitel Maler, er kommt ja aus Venezuela. Maler bedeutet auch das Pech, das Unglück auf Spanisch, aber es ist eine, das kommt von seiner Fiancée, seiner Verlobten, Ana Kroš, eine serbische, glaube ich, aus Serbien kommt sie, eine Künstlerin, und diese sagte ihm, Maler bedeutet dort, wo sie herkommt, ein Kosename. Also das Album ein Kosename. Er singt übrigens auch in 3 Sprachen, Spanisch, Englisch, und es gibt auch eine kleine Zeile auf Deutsch, ein paar Zeilen auf Deutsch, und ja, das können wir hier auf diesem ersten Track schon mal hören. Devendra Banhart, Your Fine Petting Duck.
You're fine, Petting Duck, Devendra Banhart aus diesem neuen Album namens Maler. Und wenn Sie das gerade nicht verstanden haben, was da auf Deutsch gesungen wurde, ich würde es gerne nochmal wiederholen. Als eine Flamme reist du durch das essentialisierte Universum. Inzwischen trinken wir unser Glas des Himmels, Abstinenz. Eines Tages könnten wir unser Löcher wieder stopfen.
Ja, kleiner grammatikalischer Fehler auch noch eingebaut.
Ja, wahrscheinlich mit Übersetzungsprogramm gemacht.
Große aber toll. Zeilen.
Ja.
Ja, es gibt ja Parallelen mit Justin Timberlake. Also erstmal derselbe Jahrgang. Es sind beide 81 geboren. Sie haben auch beide im selben Jahr, nämlich 2002, ihr erstes Soloalbum veröffentlicht. Nur, dass der Werner Bernhardt seitdem ja irgendwie ungefähr doppelt so produktiv war, mindestens. Also das ist jetzt, glaube ich, das siebte oder achte Album. Und Justin Timberlake hat es erst auf 3 gebracht. Und was eben auch ähnlich ist, ist, dass sich hier die Songs zum Teil mittendrin verwandeln. Also das ist so morph. Und dann, das fing eben an, so als einlullende Folk-Ballade, Slow Motion, und dann wurde das so ein komisches Synthie-Pop-Teil.
Ich finde, das hat unglaublich Kalkül. Also für mich klang das im ersten Durchlauf irgendwie alles total unterdrückt und man dachte irgendwie, kommt das jetzt gar nicht in Fahrt? Nee, kommt das gar nicht. Die ganze Platte bleibt so ruhig. Also das war wahrscheinlich schon eine der schnellsten Nummern. Es wird dann zum Ende hin, deswegen ist das Album für mich eigentlich eher so zweigeteilt, noch langsamer, und dann entfaltet das Ganze überhaupt erst seine richtige Kraft. Und ja, das ist ein Kalkül.
Ich finde aber, dass man einer Popmusikplatte nicht vorwerfen kann, dass sie Kalkül ist, weil letztendlich alle Popplatten Kalkül sind. Man überlegt sich, wie soll die Stimme klingen, was für Instrumente hole ich dazu, was für Melodien schreibe ich. Und er hat sich eben überlegt, also es klingt so, als wenn er mit Absicht einen Schritt weit weggegangen ist vom Mikrofon, immer so ein bisschen abgehoben klingt und gleichzeitig ist für mich da sowas, da entsteht sowas ganz Intensives. Also ich höre die ganze Zeit so bei diesen Songs so dahin und denke so, was will der mir erzählen? Natürlich will er mir offensichtlich gar nichts erzählen, wenn ich hier diesen deutschen Text so ranziehe, so als Referenz. Das ist ja ein Nonsens-Text. Es gab mal in Japan eine Zeit lang, waren in Mode T-Shirts mit deutschen Aufdrucken, wo irgendwelche Sprüche drauf standen, die überhaupt keinen Sinn ergeben haben, die auch grammatikalisch ganz oft falsch waren, die aber irgendwie so cool waren. Und so kommt mir das auch so ein bisschen vor, wie so ein Zitat hier. Ich werf mal so ein paar deutsche Wortfetzen da rein. Warum auch nicht?
Naja, es ist ja auch angesagt. Nicht wahr? Schließlich sind wir die bedeutendste, das Land mit der bedeutendsten Stadt der Welt im Moment, wie wir überall lesen können. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ein Stück für Hildegard von Bingen heißt. Hildegard von Bingen ist dieses Stück. Devendra Bernhardt hat es aufgenommen für seine neue Platte Maler. Und auf der fantastischen Seite Andreas Müller Soundcheck auf Facebook wird gefragt, esst ihr Toffees oder was? Das klingt so komisch. Das sind Nüsschen. Die Sendung vor uns hat die Nüsschen da gelassen und ein paar Kollegen machen sich über die Reste her.
Aber heißt es, wir schmatzen, oder heißt es man hört so, wie es knackt?
Ja,
so
genau, das weiß auch nicht. Ja, aber was sollen die Leute machen? Die kriegen ja wenig Geld, da sind sie froh, wenn mal ein paar Nüsschen noch dastehen.
Und Kekse sind auch noch da.
Ja, zum Beispiel. Bald übrigens, habe ich mir sagen lassen, hängen ja Kameras in diesem Studio, im Radio 1 Studio im Admiralspalast, und es wird dann live in die ganze Welt übertragen. Da kann man sich das dann alles angucken.
Ich hoffe, dass die Technikergewerkschaft das noch abwendet.
Ich hoffe, dass wir endlich dann ein Getränkesponsoring von den beteiligten Brauereien, die gerade auf dem Tisch stehen, bekommen. So, aber zurück zur Musik. Wir müssen, glaube ich, nochmal vorstellen, Devendra Bernhardt, der davor, ja, zu Beginn der Nullerjahre auftaucht, ein Styler vor dem Herrn, der bestaussehende Musiker seiner Klasse, seiner Zeit damals, schrammelt vollkommen hirnrissiges, irrsinniges Zeug auf irgendwelche Tonträger. Die Gerüchte sagen ja, dass seine erste Platte in Teilen tatsächlich auf der Kassette eines Anrufbeantworters entstanden sein soll, weil er da bei Freunden in Los Angeles wohnte und einfach nichts anderes hatte, wo er seine Sachen einspielen konnte, und es fand er dann so gut, dass er das einfach dann benutzt hat, haute dann eine Menge Zeug raus, hat permanent hirnrissiges Zeug von sich gegeben. Man wusste nie, wo ist seine Orientierung? Man könnte ihn als multisexuell bezeichnen. Er ist da über unglaublich viele Grenzen gegangen die ganze Zeit. Und unglaublich vielen Leuten ging er auch wahnsinnig auf die Nerven mit dem. Aber es war natürlich schlichtweg nichts anderes als die Rettung der Folkmusik, die da durch diesen Typen passiert ist. Ob man das nun Weird Amerikaner oder Weird Folk nennen wollte, ist ja letztlich völlig egal. Und dann hat er so eine Begegnung mit Bert Jansch, diesem legendären britischen Folk-Virtuosen, auf dessen vorletzter Platte, glaube ich, er mitwirkte. Und das muss dann nochmal was ausgelöst haben. Also ich finde, er hat ein viel, viel besseres Formempfinden inzwischen für seine Songs, was den unglaublich gut getan hat. Also es ist nicht mehr dieser Schwall, der da aus ihm rauskommt, sondern wenn du sagst, Oliver Kalkül, ich weiß nicht, diese Platte ist ja auch eine Suite eigentlich. Es ist enorm schwierig, Songs rauszulösen. Die verlieren teilweise sogar ihre Wirkung, wenn man sie aus der Reihenfolge nimmt, haben wir eben festgestellt so ein bisschen. Aber er kreiert eine Aura, eine Magie, finde ich, eine Klangwelt auch, die schlichtweg ergreifend ist, die unglaublich tief geht und selbst wenn wir nicht wissen, was er uns erzählen will, man möchte ihm unbedingt zuhören.
Das ist ja auch, ich finde, dass es, ich glaube, es ist nicht im eigentlichen Sinne so aus Produzentensicht gut produziert, aber für mich klingt das eigentlich unglaublich gut produziert, weil da so Stimmung und Charakter in diesen Songs so rüberkommt. Das führt, glaube ich, dazu, dass man da so unbedingt zuhören möchte. Das ist, ja, nichts ist so schwer wie langsam singen. Und der singt hier sehr, sehr langsam und macht das aber auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Man hat nie das Gefühl, dass der damit nicht zu Rande kommt mit dem, was er sich da vorgenommen hat, sondern der hat so ein Konzept vor Augen und das erfüllt er hundertprozentig, was er da sich vorgenommen hat.
Ich muss dir zustimmen, Andreas, das ist irgendwie so ein abgeschlossener Raum. Also beim Hören ist mir irgendwie eine Südseeinsel eingefallen, aber eine, die eben noch keiner entdeckt hat außer ihm. Und das ist so ein wirklich seltsames, schwüles, südliches Gebräu. Und diese Atmosphäre ist also vom ersten bis zum letzten Song mit allen Ideen, die dazwischendurch noch passieren und den paar wenigen dynamischen Ausflügen, unglaublich gelungen. Das ist wirklich eine Nummer, die man, das ist ein Song eigentlich, ja, den man von mit 14 kleinen oder 13 kleinen Teilchen, das muss man von vorn bis hinten durchhören.
Ich finde es auch sehr beeindruckend. Also es hat natürlich viel von dieser Hippie-Tradition. Also es fängt ja schon an mit dem Namen Devendra. Das ist Synonym für den Hindu-Gott Indra. Und sein zweiter Vorname lautet Obi nach Obi-Wan Kenobi aus Star Wars. Also die Eltern müssen auch schon ein bisschen verstrahlt gewesen sein. Und dieses Kauzige, das ist diesen Songs auch anzuhören, auch sein murmelnder, sehr sanfter Gesang. Aber es ist eben nicht nur rückwärtsgewandt, es ist auch hat ja sehr viele auch so komische Synthi- und Elektro-Elemente, die da mit einfließen. Es ist schon eine sehr ungewöhnliche Mischung und es ist sehr psychedelisch, aber eben nicht so altbacken dabei.
Und wenn man auch mal dieses Genre nimmt, Weird Folk oder Freak Folk oder wie auch immer man es nennen möchte, das ist ja mittlerweile so ein Genre, was vielleicht in so Zeiten wie die wir jetzt haben, so in Zeiten von Anything Goes, alles geht irgendwie, spielt das gar nicht mehr so eine Rolle. Also das, was die mal angefangen haben, das ist doch letztendlich aufgegangen, also und weit über die Weird Folk Kreise hinausgegangen. Inzwischen geht doch fast überall in der Popmusik alles geht, alles ist erlaubt, alles kann man machen, Hauptsache ist gut.
Er hat das ja schon lange gemacht, ich habe es ja eben versucht so ein bisschen auch zu umreißen, wobei das Interessante ist, dass er ja über diese lange Zeit als Trademark sich erhalten konnte, trotz Verkäufe, die fast immer gegen Null gingen. Er hatte immer diese Geschichten, er hatte die Gabe, die Leute immer wieder dann auch auf sich aufmerksam zu machen. Im Internet kann man sich ein Video angucken, wo jemand versucht, ihn zu interviewen. Das ist schon ein ziemlicher Akt. Also man hat das tatsächlich das Gefühl, mit einem extrem gut aussehenden Irren es zu tun zu haben. Und der wird halt darauf angesprochen, warum klingt denn die Platte teilweise nicht so gut? Und er dann, wir haben da halt irgendwie so Tonbänder benutzt, deswegen, das kann schon sein. Das interessiert ihn vielleicht auch gar nicht. Oder eben, natürlich interessiert es ihn total und er hat halt dieses Ding aufgebaut um sich herum. Aber einfach auch in dieser Zeit hinzugehen und es so klingen zu lassen, das ist natürlich, er ist nicht der einzige, Ariel Pink, der Name ist eben schon mal gefallen, also diese kalifornische Lo-Fi-Szene wird ja auch geratet momentan ohne Ende als eben Widerstandsnest gegen den Lärm, der einen so umgibt, wobei da eben nicht alles gut klingt, was schlecht klingt, aber von diesem einstmals wirklich ein bisschen unsympathischen Freak sich verwandelt zu haben in so ein Wärmebär irgendwie, das finde ich sehr beeindruckend. Also
genau, der klingt so warm und liebevoll, ne? Aber das ganze Album über.
Ja, das ging mir auch mal. Also ich finde, das ist ein ganz gelungener Ausweg aus diesem Ausweg in Anführungsstrichen, aus diesem Freak-Folk Dunstkreis, weil irgendwie war für die wahrscheinlich dann auch klar, die Nummer hat sich totgefahren und wir müssen da jetzt neue Wege rausfinden oder. Und das ist ein ganz, finde ich, ein unglaublich schlüssiges Konzept. Warum muss man 14 Songs hintereinander rein? Das ist eine große, nennen wir es Suite oder wie auch immer, die durch die Grooves ein bisschen strukturiert wird. Und Wärmebär ist ein guter Begriff.
In England findet man die Platte übrigens nicht so gut, habe ich gelesen. Die meisten Magazine so.
Warum?
Ja.
Die
stehen die Texte?
Die sind halt nicht so eine Pop-Nation wie wir in Deutschland.
Nein, die sind nicht so eine Weird. Wir sind doch die Erfinder des Weird Folk eigentlich, oder?
Die Engländer haben die deutschen
Texte. Ich meine, Adam Green war zum Beispiel auch nur bei uns eigentlich eine große Nummer. Ne?
Und wenn Knut Kiesewetter, das ist doch wirklich Weird Folk. Wer hat's erfunden? Stiller Höhepunkt dieser Platte vielleicht. Won't You Come Home, Devendra Banhart aus seinem Album Maler mit dieser Wertung.
Hit, 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 Hit.
Jawohl, viermal Hit für diese Platte, ganz zu Recht. Und damit ist sie qualifiziert für die Longlist des Soundcheck Awards 2014. Devendra Banhart.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Auf Radio 1.
Mit Christian Schröder, Martin Böttcher, Oliver Schwesig und unserem Techniker Germa Redlich. Mein Name ist Andreas Müller und es geht jetzt um die neue Platte, das heißt die neue, die Debütplatte, wenn du sie mal aufheben könntest. Dankeschön. Von Daughter, danke sehr, ich muss sie ja so ein bisschen in der Hand halten hier. If You Leave heißt die. Daughter, die haben im vergangenen Jahr zwei EPs in England veröffentlicht und wurden begeistert, gefeiert von der Kritik auf der Insel. Ich weiß nicht, was das für ein Phänomen ist, ob es sozioökonomisch begründet ist. Es gibt in den letzten Jahren kleine Besetzungen, Trios nämlich, die sehr reduziert spielen. Also ein ganz kleines Schlagzeug, das vor sich hin klöppelt. Am besten kein Bass, sondern nur zwei Gitarren, eventuell noch ein Keyboard. Und da gibt es einige Bands, vielleicht die erfolgreichste, The XX. Und tatsächlich hat der Mann, der XX mitproduziert hat, nämlich Rodide McDonald, der auch Adele zum Beispiel gemacht hat, an dieser Platte mitgewirkt. Sigur Rós ist auch irgendwie beteiligt über Ken Thomas. Also das gibt schon so ein bisschen die Richtung vor, in das das hier geht. Es gibt große Erwartungen in England an diese Band, aber auch in Deutschland, wo ja The XX auch geradezu schon verehrt werden. Angeführt wird diese Band von Elena Tonra. Sie ist Stimme, Bassistin und auch hauptsächlich Komponistin in dieser Band. Und sie ist offensichtlich sehr unglücklich. Das jedenfalls wollen uns die Texte mitteilen. Sie glaubt nicht an das Gute zwischen Mann und Frau. Liebe ist nur ein Wort und über jeder Umarmung schwebt schon das bittere Ende. So geht es eigentlich in jedem Lied und da gibt es dann wirklich so Zeilen. Sei froh, wenn dich überhaupt noch jemand liebt. Die meisten tun es nämlich nicht und all sowas in dieser Richtung. Das wird die gesamte Länge des Albums, das tatsächlich sehr irgendwie an XX erinnert, aber auch an diese Post-Rock-Geschichten, die in den letzten Jahren häufig sehr traurig von der Insel kamen. Also diese Glocken, klingenden Gitarren, Arpeggios, kaum Akkorde und darüber eben das ganz, ganz große Gefühl. Wie gesagt, jetzt also über die ganze Länge ein Debütalbum, das schon einen starken Mann und eine starke Frau braucht, um es auf Länge vielleicht aushalten zu können. Wir geben mal ein Beispiel mit einem ersten Song und der ist auch schon wieder ziemlich bitter. Youth heißt er. Daughter und Youth aus diesem Album If You Leave und die Zeile möchte ich dann nochmal korrekt zitieren. Da heißt es nämlich, sei froh, wenn du jemanden lieben kannst, denn die meisten sind doch nur verbittert über jemanden. Singt die noch sehr junge Elena Tonra und soll man ihr das glauben? Ich habe gehört, sie ist gar nicht so traurig.
Na, das Schräge daran ist ja, sie ist ja mit ihrem Partner in der Band. Also die hat ja einen Freund und die beiden spielen da zusammen und dann gibt's noch einen Perkussionisten, Schlagzeuger, der irgendwie da so, der macht das ziemlich gut, aber ich weiß nicht, ob der nur der Schlagzeuger ist. Aber ist schon schräg, ne? Du hast da diese Band und die singt die ganze Zeit nur von Trennung, Trennung, Trennung. Die Engländer nennen das Music to Break Up, dieses ganze Album. Und sie ist mit ihrem Partner da in der Band. Was stimmt da nicht in deren Beziehung, fragt man sich vielleicht die ganze Zeit.
Vielleicht will sie ihm was sagen.
Ich habe so eine Plattenkritik gelesen, wo jemand meinte, da werden sich viele Männer noch umgucken, wenn sie ihrer Freundin diese Platte vorstellen, weil über kurz oder lang führt das zwangsläufig dazu, dass du deine Beziehung beenden musst. Zumindest wenn du die Texte verstehst.
Okay.
Also ich habe eher viel düsteres Bild gezogen. Also das geplagte lyrische Ich in diesen Texten, das klingt für mich ganz klar, muss ich so sagen, nach einer Depression. Also das ist kein leichter Stoff und egal wie sie drauf ist, egal welche Partner oder Verwandte da in ihrer Band spielen, also das das sind ja auch keine Geschichten mehr, die erzählt werden, keine Songs oder keine, das ist keine Geschichte, die mehr erzählt wird, sondern das ist eine extrem introvertierte innere Welt, die da beschrieben wird, unglaublich geplagt und für mich klingt das nach einer, also ich war ehrlich gesagt erschrocken, mache mir wirklich Sorgen um die, also das ist wirklich kein leichter Stoff und wenn man das ist ja nicht nur ein Song, sondern das ist ein ganzes Album durch und also das ist schon wirklich die Härte und wenn man das so durchhält, ich glaube nicht, dass man sich das einfach so überlegt, ich singe jetzt mal einen Breakup-Song und mache das ein ganzes Album durch, ne? Also
aber es wird schon auch sehr kultiviert hier, ne? Also das ist auch, steht in der Tradition von so postpubertärer Depri-Musik eigentlich, finde ich. Also ja, klingt ja eigentlich auch zum Teil sehr lieblich. Also die Musik ist balladesk, ist sehr ruhig, das ist alles total entschleunigt. Aber das hat ja auch nichts Kaputtes irgendwie.
Ich finde das schon ziemlich kaputt, muss ich sagen.
Was mir aufgefallen ist, im Vergleich zu dem Devendra Banhart, hier gibt es schon erhebliche dynamische Sprünge. Also das war eben in dem Song auch zu merken, deswegen irgendwie ganz ruhig und dann plötzlich buff, knallt eine Kanone los. Und das ist mir, glaube ich, bei vielen Songs aufgefallen. Das ist eine Kennmarke dieses Albums, dass sie sich dann doch öfter mal auch richtige Sprünge dann zutrauen und das irgendwie auch Teil des Konzeptes ist.
Und was das Düstere angeht, ich finde, das geht hauptsächlich von den Texten aus, aber es ist in der Musik meiner Ansicht nach, spielt das eine untergeordnete Rolle. Das ist ein sehr atmosphärisches Album, wie man so die Chöre da im Hintergrund klagen hört zum Beispiel, dann auch immer wieder diese stillen Momente, dann baut sich mal kurz sowas auf, wo man denkt, jetzt geht der Song hoch, 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 aber nein, ist nur ein kurzes Aufbäumen und dann geht es wieder runter. Das ist für mich so ein bisschen das Gegenteil von Florence and the Machine. Also auch wenn hier thematisch und atmosphärisch vielleicht die gleichen Felder so beackert werden, das ist hier eine ganz andere Klasse, so was das Pathos angeht.
Daughter and Tomorrow, so heißt dieses Stück aus dem Album If You Leave. Also hier wieder die Euphorie der Niedergeschlagenheit, die Feier der Depression vielleicht, das leichte Gefühl vor dem Suizid oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall etwas, was in unserem Lande gern gehört wird. Es gibt ja immer schon so ein leicht kleines Teasing auf der fabelhaften Seite Andreas Müllers Soundcheck auf Facebook. Und es gab wahnsinnig viele Kommentare vorab schon am Mittwoch, als ich ein Video von Daughter postete. Große Spannung, große Erwartung. Also das kommt hier an. Das ist ein Land in der Krise vielleicht auch, seitdem es das eigentlich gibt. Da mag man das. Ich muss sagen, dass wenn man die Stücke nun so einzeln hört, dass das wirklich auch für mich geht. Ich war allerdings überrascht festzustellen, dass sie nur 45 Minuten lang ist, diese Platte. Gefühlt war es fast das Doppelte. Also es kann sich dann auch ganz schön ziehen, leider. Da ist dann eben nicht so vielleicht die Spannung, die der totale Minimalismus von The XX aufbaut.
Weil die Songs nicht ganz so catchy sind. Die erreichen einen nicht ganz so, finde ich. Weil sie es nicht schaffen, so wie The XX, schöne kleine Melodien minimalistisch zu verkaufen, sondern klar, die Songs, die sind choreografiert, die sind auch ganz gut, wie sich das aufbaut. Und trotzdem greifen sie einen dann doch letztendlich nicht ganz so. Wäre meine Theorie.
Ja, stimme ich zu. Musikalisch wenig fassbar. Irgendwie, XX klingen für mich ein bisschen strukturierter und das hat, hier komme ich nie so richtig rein.
Also das ist ja, jeder, der diese Sendung schon mal gehört hat, weiß, dass ich kein großer Fan von The XX bin, insbesondere nicht vom dem letzten Album. Aber die haben natürlich etwas Geniales gemacht. Sie haben diese ganzen Sachen unterlaufen durch diesen extremen Minimalismus. Und in dem Moment, wo man hier diese Wände aufbaut, diese Post-Rock-Wände, die in England seit mehr als 10 Jahren wirklich sehr schön kultiviert werden, befindet man sich in relativ gewöhnlichem Fahrwasser, glaube ich. Und in der Kombination mit diesen Inhalten kommt dann ganz schnell das Gefühl, ja, haben wir irgendwie auch schon mal intensiver gehört oder bedeutender. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem dieser Band dann auch, die als EP-Band total überzeugend war, aber die lange Variante will dann vielleicht eben nicht so ganz uns ergreifen.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass das Album jetzt bei 4AD rauskommt, also eben auch ein berühmtes Label, was in den 80er Jahren auch die Cocteau Twins herausgebracht hat. In der Tradition stehen die auch so ein bisschen. Das erinnert auch stark an dieses Genre Dream Pop, also was in den letzten drei, vier Jahren irgendwie doch auch sehr wichtig geworden ist mit Bands wie den Smokey Fairies oder School of Seven Bells oder auch anderen 4AD-Bands wie Camera Obscura oder Purity Ring. Also das ist nicht irgendwie aufregend neu und anders, sondern das hat man ähnlich auch schon in letzter Zeit öfters gehört.
Tja, die Ungnade der späten Platte in diesem Fall wahrscheinlich. Vor einem Jahr wäre es vielleicht noch anders gewesen, oder? Oder auch nicht?
Doch.
Ja? Doch.
Mir ist eine Sache aufgefallen, jeder Song hat nur ein Wort. Das war irgendwie, also die Redaktion in dieses Depressive ist dann Winter, Youth, Tomorrow, Human. Ich bin gespannt, ob es da eine zweite Platte gibt. Da habe ich so meine Bedenken.
Also ich bin mir sehr sicher, dass es eine zweite Platte von denen gibt. Ich bin auch ein bisschen anderer Meinung. Für mich gehört das gar nicht so in diese Dream-Pop-Schiene und das, was 4AD in den letzten zwei, drei Jahren so gemacht hat. Die sagen ja immer bei 4AD, wir holen uns Bands, die einerseits sehr spannend sind und angesagt und die so dieses Hype-Versprechen haben, auf der anderen Seite aber nicht zu offensichtlich sind. Und ich finde, das ist eher so ein Bruch in deren Tradition. Und das knüpft auch meiner Ansicht nach nicht an alte Cocteau-Twin-Sachen oder sowas, sondern das ist etwas, was so als Album hervorragend funktioniert, und mich erinnert das viel, viel mehr an das, auch wenn es musikalisch eine völlig andere Schiene ist, aber als an das, was Nick Cave mit seinem neuen Album gemacht hat, dieses Pushing the Sky Away mit seinen Bad Seeds zusammen. Musik als Medizin, also Musik als Beruhigungsmittel. Und du lässt es eine Dreiviertelstunde, gefühlt über eine Stunde laufen, und du kannst dich am Leiden der anderen da positive Gefühle draus ziehen. Ich glaube, du fühlst dich am Ende nicht schlechter, sondern besser als vorher.
Also, hör ich mir lieber Devendra Banhart an.
Ja, natürlich, aber du kannst ja nicht alles gleichzeitig hören.
Du fühlst dich hinterher nach der Platte besser.
Die zieht mich nicht runter, die Platte. Im Gegenteil. Ich meine, die singen auf Englisch, da höre ich sowieso nicht die ganze Zeit zu, aber es geht für mich so darum, das ist eine atmosphärische Platte und die weckt Gefühle, und deshalb gefällt die mir gut und funktioniert bei mir.
I think I'm dying here. Die letzten Zeilen des Songs Human von Daughter aus dem Album If You Leave, und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
Martin Böttcher hat den Hit gezogen. Er saugt Freude aus der Trauer der kleinen Elena. So bist du.
Ich weiß.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Human ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort, denn der letzte Künstler in unserem Reigen heute Abend hat mal bei einer Kapelle gespielt, die von sich behauptete, Roboter zu sein, das menschliche Moment ganz ausgeblendet zu haben. Martin Böttcher.
Tja, wieder einmal kann man also von Kraftwerk reden, dieser legendären, wegweisenden deutschen Band. Das tun ja Musikjournalisten, deutsche Musikjournalisten besonders gerne. Ist schließlich eine der wenigen Bands aus Deutschland, die international anerkannt sind. Nennen wir sie einfach mal die anderen beiden noch, die Scorpions und Rammstein. Ja, da kann man auf Kraftwerk vielleicht schon ein bisschen stolzer sein. Aber in diesem Fall haben wir es mit einer Randfigur, einer wichtigen Randfigur, aber nichtsdestotrotz mit einer Randfigur zu tun, nämlich mit Karl Bartos. Und bevor jetzt die Entrüstungsstürme losgehen, ja, Karl Bartos war 15 Jahre lang Kraftwerker, auch in der wichtigsten Zeit zwischen 1975 und 1990. Aber er war genauso wie sein Leidensgenosse Wolfgang Flühr eine Art Angestellter von Ralf Hütter und Florian Schneider, dem Hardcore von Kraftwerk. Gefrustet verließ er 1990 die Band, arbeitete danach mit Bernard Sumner und Johnny Marr, mit OMD und anderen, und verblüfft beziehungsweise erschreckt uns jetzt mit einem Album namens Off the Record. Was findet sich da? Karl Bartos, mittlerweile 60 Jahre alt, hat lange in seinen alten Tonbändern und Notenblättern gestöbert und sich vom Besten daraus zu neuen Songs inspirieren lassen. Und wenn das das Beste ist, dann verrät das viel über die wahre Qualität von Kraftwerk.
International Velvet, Karl Bartos aus dieser Platte Off the Record. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was soll das denn heißen? International Velvet.
Ja, das ist, ich habe den mit Absicht gewählt hier als allerersten, weil das für mich der schlimmste Song von diesem ganzen Album ist. Ich finde, dieser Synthesizer, der verdient den Namen da nicht. Der klingt wie eine Heimorgel, die zu Hause gespielt wurde. Es ist für mich nicht verständlich, wie man als jemand, der bei Kraftwerk so lange gespielt hat und auch zum Teil ja gar nicht so nur am Rande, sondern auch mittendrin war und den Sound mitbestimmt hat oder zumindest die Songs mitgeschrieben hat, die Sounds damit bestimmt hat, dass der im Jahr 2013 so etwas herausbringt.
Das ist für mich, haben ja ganz früher auf Heimorgeln gespielt, Kraftwerk.
Ja, genau. Früher haben sie auf Heimorgeln gespielt. Und was ist das denn hier, dieses Album Off the Record? Für mich ist das so ein bisschen der Versuch von Karl Bartos, sich gegen diese Geschichtsumschreibung, die die beiden anderen von Kraftwerk betreiben, zu wehren.
Das musst du uns erläutern.
Genau. Für mich ist das so ein bisschen Kraftwerk, also Florian Schneider und Ralf Hütter. Ralf Hütter ist ja mittlerweile das einzige Urgestein von Kraftwerk, was noch verblieben ist. 2008 ist Florian Schneider ausgestiegen, aber die beiden haben ja bis vor kurzem bestimmt, was Kraftwerk ist und was Kraftwerk nicht ist oder sind. Und die beiden haben bei all dem, was in den letzten Jahren neu rausgegeben wurde, geremastert wurde, so systematisch die Credits verändert. Also das, wo früher auch Karl Bartos immer als Mitkomponist, Miturheber genannt wurde, das findet da inzwischen nicht mehr statt.
Wie kommt das? Kann man das so machen? Also Sie haben die Cover verändert, zum Beispiel für Ihren Katalogset.
Ja, aber da steht inzwischen einfach nur noch drauf Florian Schneider und Ralf Hütter. Mhm. Und Karl Bartos, der früher immer noch als Mitkomponist, Miturheber genannt wurde, findet da auf einmal nicht mehr statt. Ich habe extra nochmal auf den alten Platten geguckt. Da steht er drauf, sowohl bei Mensch-Maschine als auch bei Computerwelt, steht er bei fast allen Songs mit als Miturheber und inzwischen ist er da raus. Also was macht er? Er bringt, warum auch immer, ich vermute, dass er dazu überredet wurde, jetzt hier ein neues Album raus. Und das, was früher die Sowjetunion betrieben hat, auf ihren Fotos, also diese Fotomanipulation, wo unliebsame Politiker wegretuschiert wurden, das ist so sein Versuch, sich dagegen vielleicht auch ein bisschen zu wehren. Wir werden da später noch einen Song hören, wo es ein bisschen deutlicher noch wird.
Spricht der Experte, was sagen die geneigten Hörer?
Also ich habe mir immer die Frage gestellt, wo hört Kraftwerk auf, wo fängt der Typ an? Also das war mir alles nicht ganz klar. Ich habe jetzt im Zusammenhang mit der Recherche habe mich auf ein Interview gestoßen, wo er darüber erzählt hat, wie diese ganze Geschichte überhaupt ins Rollen kam. Also der Labelchef von Büro B, der hat ihn gefragt, ach, hast du nicht noch was liegen? Ein paar alte Tapes, das bringe ich gerne raus. Und dann hat er es erst abgelehnt und dachte dann, sich zu Hause seine ganzen Kisten angeguckt und irgendwann fühlte er sich doch bemüßigt. Und genau so ist das. Und sind also, wie er selbst ja auch sagt, Notizzettel, Journals, also irgendwelche Tagebuch, musikalische Tagebucheinträge, analog Kassetten, teilweise auf Video. Ich konnte da lesen, dass offenbar bei allen Proben parallel immer noch irgendwelche Bandmaschinen mitgelaufen sind, wo dann alle 50 Minuten ein Ton verändert wurde und solche Geschichten. Das hat er sich alles angehört und digitalisiert. Und mir wird das Konzept nicht klar. Also das Ding hat keinen Faden und das ich habe leider nur diese Promo, ich konnte keinen Einblick ins Booklet nehmen. Ich weiß nicht, wann die ursprünglichen Songs entstanden sind und es geht daraus auch vor allem nicht hervor, was jetzt neu dazu geschrieben, also ob diese Heimorgel, ist das jetzt vielleicht was ganz Neues oder hat er die damals wirklich auf Analogkassette aufgenommen?
Christian Schröder ist privilegiert, genau, er hat ein Booklet.
Genau, das, was wir gehört haben, International Velvet, also erstmal ist es eine Schauspielerin gewesen, die sich so genannt hat, die zur Factory von Andy Warhol gehört hat. Und das Stück ist entstanden während eines Soundchecks am Hammersmith's Odeon in London 1981 bei der Tournee. Also das war die ursprüngliche Version dieses Stückes.
Aber Kraftwerk wollten es nicht?
Offenbar nicht, nee.
Das hier auch nicht.
Mit gutem Recht vielleicht.
Karl Bartos und Rhythmus aus der Platte Off the Record im Soundcheck auf Radio 1. Und Das ist eben ein interessantes Phänomen. Es klingt irgendwie bekannt. Man kann sofort einen Kraftwerktitel nennen, der einem dazu einfällt. Und dann wird aber auch irgendwann relativ schnell klar, warum es dann auch nicht zu einem Kraftwerk-Song wurde. Weil es eben offensichtlich nicht die Qualitätskontrolle der Herren Schneider und Hütter passieren konnte. Denn es ist schon faszinierend. Also dieses Ding, was hat da wer gemacht? Welche Bedeutung hatten die jeweiligen Figuren in diesem in der klassischen Besetzung, also in der klassischen Viererbesetzung? Und ja, da kann man erzählen, was man will, was da der Input war oder wie auch immer, spielt keine Rolle, weil am Ende die beiden Meister entschieden haben, was gepresst wurde, und das war dann eben klassisch und funktioniert ja heute noch und kann man sich heute noch gut anhören. Das hier nicht so richtig gut.
Vielleicht muss man da nochmal ganz kurz ins Gedächtnis rufen bei Kraftwerk. Das war so, dass sowohl Karl Bartos als auch Wolfgang Flür damals, als sie zu Kraftwerk kamen, Mitte der 70er Jahre, wurden beide als Perkussionisten dahin geholt und sie waren beide Angestellte der Band. Das heißt, sie waren nicht gleichberechtigt mit den anderen beiden, sondern sie haben einfach ein Gehalt dafür bekommen, dass sie aufgetreten sind, dass sie Sachen eingespielt haben. Und die sind dann auch gegangen, auch so ungefähr zur gleichen Zeit, aus Frust heraus. Sie haben nämlich das endlose Herumproduzieren und diesen Kampf um jeden Sound und jedes Geräusch und jede Note, was Schneider und Hütter da gemacht haben, das haben die beiden einfach nicht ertragen, weil das für die beiden so eine Zeit des Nichtstuns war. Und hier aber in diesem Album, finde ich, zeigt sich, Kraftwerk haben sich eben Musik erarbeitet, das waren keine hingeworfenen genialen Ideen, und dazu ist Karl Bartos, also zu diesem Erarbeiten und diesem tagelang, monatelang arbeiten an Sounds, dazu ist der offenbar nicht so richtig fähig oder nicht willens.
Ja, das Einzige, was mich daran stört, ist, warum er da jetzt noch so ein Update vorgenommen hat. Also es wäre ja schön gewesen, wenn man jetzt einen Befund hätte von 1979 oder 83 und das eben nur digitalisiert, wie es ja sehr oft passiert. Da wird einfach nur, werden Studioaufnahmen, B-Seiten und so weiter rausgebracht. Und mir ist nicht klar, warum wir jetzt nochmal das neu, warum da Sounds dazukommen. Also reicht ihm das alte nicht, wollte er unbedingt das irgendwie ein 2013 Update, das ist es ja auch nicht geworden, machen. Und ich hätte dann eher was damit anfangen können, wenn mir das als Raritätensammlung der 80er verkauft worden wäre. Und zwar original.
Ja, mich hätten auch die stundenlangen Sessions interessiert, bei denen sich nur ein Ton verändert.
Ja, alle 50 Minuten, genau.
So in so einer Collectible Box, 20 CDs. Aber so ist es erschreckend dünn teilweise, was da uns von der Platte entgegenschallt.
Mir tut das total leid, weil für mich war Karl Bartos immer der sympathischste eigentlich von den ganzen vier. Hütter und Schneider, weiß nicht, hatten immer so eine komische Distanz. Also ich habe nie so richtig verstanden, warum die sich so abschotten. Heute verstehe ich das. Ich glaube, nur so kann deren Musik so entstehen. Wolfgang Flür war für mich eher so eine Art Halodri, der so ein bisschen zufällig in diese Band geraten ist und eigentlich eher so den Ruhm und vielleicht auch die Frauen, die da so mit rangespült werden, so mitnimmt. Und Karl Bartos hatte für mich immer so, das ist ein ausgebildeter Musiker irgendwie, und gleichzeitig schien der mir immer ein sehr sympathischer Typ. Aber vielleicht hat auch der nochmal Lust, so ein bisschen zumindest an diesem ja, kommerziellen, finanziellen, was Kraftwerk so mitbringen, hier so ein bisschen was mitzunehmen. Deshalb hat er sich auch auf dem Cover dieses Albums Off the Records, da ist er ja auch nicht als er selber, so wie er heute aussieht, zu sehen, sondern er ist diese Roboterfigur, die man von Kraftwerk kennt. Da wird alles beschworen, so nach dem Motto, ich bin ein Ex-Kraftwerkler.
Ja, es hat so ein bisschen was Verzweifeltes, also wie er da jetzt darum kämpft, also seinen Stellenwert für diese Band dann nochmal beweisen zu müssen und dass er doch da irgendwie wichtig war. Hat mich so ein bisschen erinnert an Klaus Voormann, der ja irgendwie der fünfte oder siebte oder achte Beatle war, also das Revolver-Cover gezeichnet hat und auch mal Bass gespielt hat und der ja auch jahrzehntelang dann davon gezehrt hat und jetzt vor ein paar Jahren nochmal so eine Platte gemacht hat, wo er mit alten Mitschreitern die alten Songs aufgenommen hat. Und sowas Ähnliches hat das auch, also dass er eben darauf pocht, dass er da ganz wichtig war. Man muss auch sagen, er ist kein besonders guter Sänger. Das manchmal erinnert das an Andreas Dorau, wie er singt, und klingt sowieso manchmal stark so nach Neuer Deutscher Welle, finde ich. reicht dann leider doch bei weitem nicht heran an die großen Kraftwerk-Alben.
Wollten Kraftwerk auch nicht haben. Nachtfahrt von Karl Bartos aus dem Album Off the Record mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Das muss so sein, glaube ich, weil niemand hier es wirklich hinkriegt, einem Ex-Kraftwerker eine schlechte Wertung zu geben. Das kriegen wir nicht hin. Da ist so eine Sperre implantiert. Dieser Chip, der hinten im Hals immer leuchtet bei bestimmten Sachen.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.